Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder oder vielleicht zum ersten Mal dabei seid bei Folge 7 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist natürlich auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin.
Wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag, den 23.05. und haben folgende Themen dabei.
Haftanträge am Internationalen Strafgerichtshof. Würde Israels Premier wirklich in Deutschland verhaftet?
Während wir aufnehmen, wird das Grundgesetz genau heute 75 Jahre alt. Wie stabil die Verfassung als Fundament der Demokratie ist, bespricht Maximilian Amos mit Udo Di Fabio.
Prima Klima, gleich zwei Gerichte fordern mehr Klimaschutz und wir sind gespannt, ob es diesmal klappt.
Ein weiterer Examensfall kommt aus Karlsruhe. Ist die Zeugeneigenschaft ein besonderes persönliches Merkmal?
Und wir sprechen über Kathi Hummels. Kathi Hummels benutzte eine SA-Parole bei Instagram, doch die SDA München ermittelt nicht.
Der Aufreger der Woche.
Es passiert nicht oft, dass juristische Anträge den ganzen Globus in Aufruhr versetzen. Die Haftanträge des Generalstaatsanwalts am Internationalen Strafgerichtshof gegen Spitzen der Hamas und unter anderem gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu haben aber genau das geschafft. Wir fangen erstmal juristisch an, bevor wir über die Auswirkungen dieser Anträge sprechen. Was hat den Generalstaatsanwalt denn da juristisch bewegt, Hendrik?
Der Chefankläger Karim Assad Ahmed Khan hat Haftanträge gestellt und das in einem exklusiven Fernsehstatement bei einer Star-Journalistin von CNN verkündet, was so ein bisschen bemerkenswert ist. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Erst hat er die Haftanträge gegen die Hamas-Spitzen verlesen und daran halte ich mich jetzt mal. Also das ging an verschiedene, also insgesamt drei Köpfe der Hamas, unter anderem den Sinwar, den Dave und den Hanieh. Wer sich ein bisschen beschäftigt mit der Materie, kennt diese Namen. Und dann hat er danach die Haftanträge gegen den Premier Israels verlesen und auch gegen den Verteidigungsminister Israels, Yoav Gallant.
Auch weil das in der Berichterstattung etwas unter oder auch durcheinander ging. Was sind denn die jeweiligen Vorwürfe?
Ja, ich will es jetzt ersparen, alle im Einzelnen vorzulesen. Ich will es ein bisschen abschichten. Im ersten Fall bei der Hamas ging es um das Massaker vom 7. Oktober. Da sind verschiedene Tatbestände erfüllt, unter anderem Ausrottung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch Mord als Kriegsverbrechen. Und da sieht man so ein bisschen, wie die verschiedenen Rechtsrahmen ineinander greifen. Das eine ist eben humanitäres Völkerrecht, da geht es um Kriegsverbrechen. Und das andere sind die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Mord kann eben beides sein. Dann kommen noch Geiselnahme hinzu, Vergewaltigung, Folter und andere unmenschliche Handlungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Gefangenschaft, grausame Behandlung und so weiter. Und das Ganze muss immer sein, das ist ganz wichtig, widespread and systematic, also sehr verbreitet und systematisch. Sonst kommt man nämlich nicht in die Kategorie dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit rein. Das heißt, ein einfacher Mord kann nicht einfach vor dem ICC landen. Der Chefankläger geht dabei auch von persönlicher Verantwortung aus. Das ist bei den Hamas-Führern sicherlich nicht ganz so schwer zu begründen und beruft sich dabei auf Interviews, auch mit Überlebenden, mit denen er gesprochen hat, Tatortbegehungen und noch einige weitere Belege. Und im zweiten Fall, und bemerkenswerterweise ist das alles in der Webseite so einfach runter, ist nicht mal eine vernünftige Zwischenüberschrift drin. Da geht es dann um, und das hat auch im selben Fernsehauftritt dann verkündet, um Benjamin Netanyahu und den Verteidigungsminister. Und der Verteidigungsminister Yoav Gallant, das muss man dazu wissen, das ist derjenige, dieses Zitat haben manche vielleicht mitbekommen, der am 8. Oktober dann solche Dinge sagte wie, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Also Hardliner kann man wohl sagen. Da geht es um Vorwürfe, die beginnen am 8. Oktober und ziehen sich also bis weit in den Gaza-Krieg hinein. Und da geht es um unter anderem Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung, als Kriegsverbrechen, um vorsätzliche Verursachung großer Leiden, vorsätzliche Tötung, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung und so weiter. Und auch dort gibt es die beiden Kategorien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nicht dabei, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, ist Genozid. Damit hätte man ja rechnen können, weil der EGH da ja dieses Plausibilitätsurteil gefällt hat oder die Entscheidung gefällt hat. Das ist aber hier nicht enthalten, sondern es geht nur in Anführungsstrichen um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dann ist noch interessant, warum überhaupt das internationale Völkerrecht, also das humanitäre Völkerrecht anwendbar ist. Da hat der Generalstaatsanwaltschaft eine Begründung geliefert. Er sagte, es geht hier um einen international bewaffneten Konflikt zwischen Israel und Palästina. und einen nicht internationalen Konflikt zwischen Israel und Hamas. Und das beides sei parallel zu bewerten und führe eben zu einer Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts. Und diese Abriegelung Gazas, die Schließung der Grenzübergänge von Rafah, Kerem Shalom und Erez und dieses Abschneiden der Wasserversorgung, der Elektrizität, Angriffe auf Hilfsarbeiter und sowas, das seien eben alles Taten, die auf die Vernichtung der Hamas zielten, Geiselbefreiung, aber eben auch kollektive Bestrafung. Er geht auch hier von der individuellen Verantwortlichkeit aus. Die ist hier sicherlich nicht ganz so leicht zu begründen. Es gibt da zwei Artikel im Rom-Statut. Der eine betrifft die individuelle Verantwortlichkeit der Personen und der andere betrifft die Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und von Vorgesetzten. Da geht es also um dann die Befehlsketten. Und was ich noch bemerkenswert fand, ist die Tonlage, mit der er das Ganze verkündet hat. Er hat nämlich gesagt, ich habe euch gewarnt. I could not have been clearer. Er hat also gesagt, ich habe immer gesagt, dass das humanitäre Völkerrecht zu beachten ist. Und jetzt ist der Tag gekommen, an dem sozusagen seine Warnungen wahrgemacht werden.
Wie begründet sich denn die Zuständigkeit des ISDGH überhaupt in dem Fall?
Das ist gar nicht so glasklar, wie man vielleicht meinen sollte. Denn grundsätzlich muss man dazu das Statut dieses Internationalen Strafgerichtshofs unterschrieben haben, also ratifiziert haben. Oder man muss es zugewiesen, den Fall zugewiesen bekommen haben vom UN-Sicherheitsrat, was natürlich nicht passiert ist. USA haben ja auch ein Vetorecht und es gibt keinen Beschluss dieser Art. Oder es müsste eine Anerkennung geben. Das ist alles hier nicht passiert. Palästina hat zudem keine richtige Staatlichkeit, auch wenn jetzt erste Staaten angefangen haben, die Staatlichkeit anzuerkennen. Aber völkerrechtlich ist nicht umstritten, dass Palästina an sich kein Staat ist, weswegen Palästina häufig auch in Anführungsstrichen gesetzt wird. Und wenn ich jetzt hier Palästina sage, meine ich auch nicht, dass es eine Staatlichkeit ist, sondern die Entität. Das Gericht hat in der Vorverfahrenskammer aber entschieden, und zwar aufgrund eines älteren Antrags, dass die Frage der Staatlichkeit nicht ausschlaggebend sei und die Ratifizierung des EGH-Statuts durch die palästinensische Vertretung genügt. Deswegen geht es auch jetzt um die Situation Palästina, so nennt sich das ja die ganze Zeit. Und ähnliche Überweisungen hat es dann auch schon durch andere Staaten gegeben, Südafrika, Bangladesch, Bolivien und die Komoren und jetzt sind auch noch Djibouti, Chile und Mexiko dazugekommen. Das alles kann man nachlesen, wenn man möchte. Wir packen das in die Shownotes in einem Beitrag von Stefanie Bock auf dem Verfassungsblog, wo das ein bisschen näher ausgeführt wird. Alles recht interessant, wenn man sich überlegt, dass an sich ja es hier um Staaten gehen müsste. Aber offensichtlich hat das Gericht eine Möglichkeit gefunden, die Anwendbarkeit des ISDGH-Statuts auch auf die palästinensischen Gebiete zu erstrecken, einschließlich Gaza. Das Problem ist jetzt noch, dass Israel ja an sich eine funktionierende Justiz hat und das Völkerstrafrecht ist ja eigentlich immer ein Lückenfüller, mal salopp gesprochen. Und in Israel gibt es einen obersten Gerichtshof, der auch das humanitäre Völkerrecht auf Palästina anwendet. Aber da es keine konkreten Ermittlungen jetzt in diesem Fall gibt gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister, gibt es da wohl Raum. Der Völkerrechtler Stefan Talmon aus Bonn, der hat im Spiegel sogar gesagt, das sei ein Scheinargument und insofern rechne er sogar damit, dass es hier zu einem Haftbefehl kommen könnte. Also alles so ein bisschen auf Kante genäht, aber nicht jetzt auf neuem Terrain, sondern diese Entscheidungen sind schon vorher gefällt worden und insofern ist das nicht das Sensationelle an dieser Entscheidung.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der ISDGH den Anträgen folgt? Also werden wirklich Haftbefehle erlassen?
Das kann ich nicht beantworten und da ist das Völkerrecht ein bisschen anstrengend für einen, so sagen wir, normalen Juristen, weil die Völkerrechtler da auch alle so ein bisschen in politischen Lagern stehen. Also Kai Ambos hat gesagt, da spricht jetzt einiges dafür, andere halten das für abstrus. Entscheidende Norm, wer das selbst nachvollziehen möchte, ist Artikel 58 des EGH-Statuts. Voraussetzungen sind demnach ein begründeter Verdacht und dann auch noch, dass die Festnahme notwendig ist. Das kann also sein, dass man sicherstellen muss, dass der Angeklagte dann zur Verhandlung auch erscheint oder man möchte sicherstellen, dass die Ermittlungen nicht gefährdet werden oder dass jetzt irgendwie eine weitere Begehung dieses Verbrechens oder eines damit im Zusammenhang stehenden, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu verhindern. Also kurzum, so ein bisschen wie die Haftgründe im deutschen Recht kann man sich das vorstellen.
Nehmen wir mal an, diese Haftbefehle werden tatsächlich erlassen. Was passiert denn dann? Wird Benjamin Netanyahu in Deutschland festgenommen, falls er deutschen Boden betritt? Es gab ja gestern schon Anfragen.
Genau, das ist jetzt schon in der politischen Debatte in Berlin angekommen. Deutschland ist grundsätzlich Vertragsstaat und müsste dann, wenn so ein Haftbefehl erlassen wird, wenn der ISDGH also entscheidet, ja, der Haftbefehl wird erlassen, müsste er Benjamin Netanyahu und seinen Verteidigungsminister und natürlich die Hamas-Leute festnehmen. Die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes hat Verfassungsrang. Das kann man selbst nachlesen, ist auch bekannt. Und der Sprecher von Olaf Scholz, der hat auch, man kann sagen, ungeschickt und unnötigerweise, aber jetzt schon ziemlich deutlich angekündigt, das werde man tun. Man werde sich also an Recht und Gesetz halten.
Und Friedrich Merz war mal wieder von 0 auf 100.
Friedrich Merz hat hart dagegen gesteuert und hat gesagt, ich zitiere mal wörtlich, schon die Beantragung des Haftbefehls gegen Premier Netanyahu und die Hamas-Führer Sinwar zugleich ist eine absurde Täter-Opfer-Umkehr. Aber die Andeutung des Regierungssprechers, dass Netanyahu auf deutschem Boden verhaftet werden könnte, wird nun wirklich zum Skandal. Annalena Baerbock hat sich auch geäußert bei Paul Ronsheimer im Podcast. Die ließ es eher offen. Und wir haben auch noch Stellungnahmen vom US-Präsident Biden, der sich empört gezeigt hat über die Gleichstellung. Der hat aber ein bisschen leicht reden, weil USA ist kein Vertragsstaat. Der hat also dieses Dilemma erstmal nicht.
Aber es wird ja jetzt nicht nur von Joe Biden kritisiert, sondern der Chefankläger am ISTGH wird ja massiv kritisiert, weil er eben Hamas und die israelische Regierungsmitglieder in einem Aufwasch genannt hat. So, das Argument ist allgemein, dass diese Gleichzeitigkeit den Eindruck erwecke, dass dieser furchtbare Angriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober mit der israelischen Verteidigung gleichgesetzt wird, wobei Israel halt ein funktionierender Staat mit einer funktionierenden Justiz ist.
Ja, ich will versuchen, da eine ganz wohlwollende und möglichst neutrale Perspektive erstmal einzunehmen. Und da kann man sagen, das Gericht bemüht sich hier um Transparenz. Es nennt Details aus dem Haftantrag und macht seine Öffentlichkeitsarbeit nicht erst dann, wenn über den Antrag entschieden wurde, so wie es bei Wladimir Putin der Fall war. Und natürlich ist es keine rechtliche Gleichstellung, denn schließlich sagt er ja nicht, beide haben dasselbe gemacht, sondern nennt unterschiedliche Tatbestände. Aber ich muss sagen, ich finde es geopolitisch bestenfalls blind und ungeschickt. Seit dem 7.10. nutzen Hamas und pro-palästinensische Aktivisten und auch Palästinenser unterstützende Staaten jede juristische Umdrehung, um Politik zu machen. Und da ist jetzt auch ein Gerichtshof der Öffentlichkeit eröffnet und in dem gelten andere Gesetze. Und da kann man sich, glaube ich, nicht guten Gewissens darauf zurückziehen und sagen, naja, juristisch hat das schon alles irgendwie seine Ordnung, wenn es ein leichtes gewesen wäre, einfach das zu trennen und an einem Tag das eine zu machen, am nächsten Tag das andere. So weckt der Generalanwalt ein bisschen den Anschein, dass es hier auch um, ja, um Politik geht. Die Kritik ist ja auch schon da und ob man ihr nun folgt oder nicht, das sorgt für einen gewissen Flurschaden. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung mancher Völkerrechtler, die das jetzt bejubeln als großen Sieg des Völkerrechts. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das Völkerstrafrecht zumal hier auch heute Schaden genommen hat.
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich würde es auch nicht bejubeln. Man kann sich schon fragen, war das politisch besonders geschickt? Man könnte aber halt auch sagen, es muss ja nicht politisch geschickt sein, weil es eben Justiz ist und es könnte geradezu ein Statement sein, das sagt, wir möchten unpolitisch sein. Wir möchten als Justiz zeigen, dass wir nicht unterscheiden nach politischen Aspekten, nach der Historie, nach vergangener Schuld und nach Staatsräson, sondern wir unterscheiden nur nach möglichen juristischen Vorwürfen. Und damit könnte man durchaus, finde ich, darin könnte man durchaus ein Statement sehen und ein Symbol für ein unabhängiges und ein unpolitisches Völkerrecht. Und dieses Symbol, wenn es denn eins sein soll, kann man meines Erachtens auch positiv bewerten.
Ja, es mag Werbung sein für ein neutrales Völkerrecht. Aber das Völkerrecht ist ja nicht neutral, denn bei diesem Vorgehen des Generalanwalts sind ja auch Gutachter beschäftigt, denen man auch eine politische Agenda unterstellen kann. Insgesamt scheint es mir jedenfalls nicht neutral zu sein, wenn man einen Weg nimmt, der so eine Gleichsetzung nahelegt. Egal, ob man jetzt sagt, das ist aber unberechtigt oder so, aber die Auswirkung musste doch dem Generalanwalt klar sein. Wenn er sich hinsetzt und macht eine 3-DIN-A4 Seiten Pressemitteilung, in der Netanyahu unter die Hamas-Lieder eingefügt wird und dann sich bei CNN in den Talkshow-Sessel setzt und sagt so, ja, ich habe hier so mal zwei Parteien irgendwie Haftbefehle vorbereitet, dass das zu einer Gleichsetzung im öffentlichen Raum führt, das muss man absehen können und es hätte auch nicht geschadet, das auseinanderzuziehen. Insofern fehlt mir ein bisschen das Verständnis. Vorsichtig ausgedrückt.
Das ganz große Rad.
Heute hat das Bundesgesetzblatt Geburtstag. Es wird 75 Jahre alt. Ja, richtig gehört, denn das Grundgesetz, über das natürlich alle heute eigentlich reden, verdrängt ein wenig, dass auch das Bundesgesetzblatt ein Jubiläum feiert. Schließlich spielt auch das Bundesgesetzblatt eine wichtige Rolle. Das BMJ hat heute Morgen sogar nochmal darauf hingewiesen, dass jede und jeder sich ja über alle neuen Gesetze und Verordnungen informieren kann, noch bevor sie in Kraft treten. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit und das jetzt nur, falls es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte, schon seit 2023 nur noch digital.
Und das ist jetzt das ganz große Rad?
Natürlich nicht. Wir reden natürlich auch über 75 Jahre Grundgesetz und vor allem darüber, wie die Bürgerinnen und Bürger eigentlich zu unserer Verfassung stehen. Ob sie wetterfest ist für die nächsten 75 Jahre, darüber spricht der Kollege Maximilian Amos mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio.
Udo Di Fabio, herzlich willkommen hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir sprechen exakt am 75. Geburtstag des Grundgesetzes, jener Verfassung, über die Sie selbst als Mitglied des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts 12 Jahre lang geurteilt haben. Das Grundgesetz erfreut sich ja bis heute ungebrochener Beliebtheit, wie man erfährt. Laut einer Umfrage des Mercator-Forums Migration und Demokratie in der Technischen Universität Dresden glauben 81% der Bürgerinnen und Bürger, es habe sich in seiner Lebenszeit gut bewährt. Aber gleichzeitig zeigen Umfragen, wie auch die eben genannte, einen stetigen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen wie Parlament und Medien. Auch die Sympathie für autoritäre und antidemokratische Regierungen erlebt einen Aufschwung. Sie, Herr Di Fabio, sind nicht nur Jurist, sondern auch Sozialwissenschaftler und haben sich schon vor Jahren mit der Fragilität liberaler Demokratien beschäftigt. Besorgt Sie diese Entwicklung und wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen Freude über das Grundgesetz und Ablehnung demokratischer Institutionen?
Ja, das Grundgesetz ist 75 Jahre alt heute geworden und allein der Zeitraum signalisiert, dass es eine stabile Verfassung ist. Die Weimarer Reichsverfassung hat nur 13 Jahre gedauert und es ist ja ein Stück weit so, dass diese Begriffsbildung von Dolf Sternberger, dass es eine Art Verfassungspatriotismus anstelle des national ins Gerede gekommenen klassischen Patriotismus getreten ist. Und das wirkt, glaube ich, fort. Je fragiler und je fragmentierter eine Gesellschaft wird, desto mehr schaut man auf unverbrüchliche Spielregeln und Rechtsdokumente, die unsere Werteordnung formulieren. Und das ist ein Stück gemeinsame Grundlage. Also insofern haben wir allen Grund, das Grundgesetz zu feiern. Aber was Sie ansprechen, zeigt auch, dass es Krisenphänomene gibt, dass es Erosionserscheinungen im demokratischen Fundament gibt. Und das ist ja in allen westlichen Demokratien so, keineswegs nur in Deutschland. Und darüber, glaube ich, muss eine offene Gesellschaft verstärkt nachdenken.
Die Frage stellt sich ja dann so ein bisschen, wenn man sich anschaut, dass das so auseinanderdriftet. Einerseits diese abstrakte Zustimmung zum Grundgesetz und auf der anderen Seite haben wir eben diese Situation, dass Parlament, Medien, demokratische Institutionen immer mehr so ein bisschen in Verruf kommen und auch mit Skepsis von vielen Bürgerinnen und Bürgern gesehen werden. Da stellt sich ja die Frage, inwiefern ist denn das Grundgesetz mit der liberalen Demokratie notwendig verknüpft?
Ja, wir haben im Grundgesetz ja immer die verbesserte Version der Weimarer Verfassung gesehen. Also das heißt, bestimmte Schwächen der Weimarer Verfassung sollten durch das Grundgesetz korrigiert werden und sind auch korrigiert worden. Das hat bei manchen zu dem Eindruck geführt, als sei das Grundgesetz so eine Art Versicherungspolice gegen alle antidemokratischen Entgleisungen, die eine Gesellschaft nehmen kann. Das kann bei einer ernsthaften Belastungsprobe so nicht richtig sein, weil jede Verfassung lebt von der Urteilskraft der Bürger. Und die Bürger eines Landes, die müssen eben in der Wahlkabine auch in ihrem politischen Engagement, in ihrer Bereitschaft, Ehrenämter zu übernehmen, müssen sie ein Mindestmaß an Engagement zeigen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn der Parteienbetrieb nicht mehr verstanden wird, wenn der Zwang zum Kompromiss im Parlament oder in Koalitionen nicht mehr verstanden oder nicht mehr akzeptiert wird. Oder auch anders, wenn der Staat sich als nicht handlungsfähig in den Augen der Bürgerinnen und Bürger erweist, dann nutzt auch eine gute Verfassung am Ende des Tages nicht mehr so viel, wie wir das bislang geglaubt haben.
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, dieses Phänomen, dass eine Demokratie, wie man so schön sagt, ja auch von unten erodieren kann und nicht nur von oben gestürzt. Jetzt legt natürlich Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz explizit fest, dass die Bundesrepublik ein demokratischer Staat ist, aber die Möglichkeiten und Spielarten, eine Demokratie zu unterwandern, sind ja gegenwärtig in der Diskussion und auch tatsächlich zu beobachten in manchen Ländern. Besorgt Sie das auch hierzulande? Also sehen Sie auch hierzulande eine Tendenz dahin, dass das immer mehr erodiert vor dem Hintergrund von politischer Gewalt, die diskutiert wird?
Also ich will am Geburtstag des Grundgesetzes jetzt keine Katastrophensemantik bedienen. Man muss schon im Bewusstsein halten, auch Artikel 1 der Weimarer Reichsverfassung hat eine Demokratie vorgeschrieben. Und insofern war das, was 1933 passierte, ein Bruch dieser Verfassung. Dem vorausgegangen war aber im Jahr 1932 die Abwahl der Demokratie in zwei freien Reichstagswahlen, haben die verfassungsfeindlichen Parteien 58% der Stimmen bekommen. Das heißt, man konnte nicht mehr demokratisch regieren, weil das Volk die Demokratie abgewählt hatte. Sowas muss man sich vor Augen halten. Da nutzt die Fixierung eines Staatsstrukturprinzips wie das Demokratieprinzip in der Verfassung dann auch nicht viel. Aber von solchen Zuständen sind wir dennoch ein großes Stück weit entfernt. Wir sollten jetzt nicht so tun, als stünde die AfD unmittelbar vor der Machtergreifung. Vieles deutet darauf hin, dass sie ihren Zenit bereits überschritten hat. Dennoch müssen wir damit rechnen, dass auch andere populistische Parteien oder andere, vielleicht sogar extremistische Parteien, neben der AfD oder anstelle der AfD dann wieder bei Wahlen Erfolg haben können. Also wir sind in einer volatilen Gesellschaft, die ist stimmungsgetrieben, die ist längst nicht mehr so fest, wie das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Und das führt dazu, dass wir schon auch darüber nachdenken müssen, was geschieht eigentlich, wenn im Bundestag die demokratischen Parteien quer über alle politischen Richtungen hinweg zu einer Koalition genötigt sind, weil man sonst die radikalen oder extremistischen Kräfte bedienen müsste, die man nicht bedienen will. Aber was macht das dann mit einer Demokratie? Schadet das dem Ansehen? Wie kann man überhaupt noch Richtungsentscheidungen dann treffen? Also wir haben Strukturprobleme im demokratischen System, aber auch bei politischen Herausforderungen haben wir erhebliche Strukturprobleme. Ich glaube aber, dass wir sie lösen können und dass wir deshalb hier kein Niedergangsszenario an die Wand malen müssen. Aber eine Krise der Demokratie, die muss man diagnostizieren.
So viel vielleicht erstmal zur Bestandsaufnahme. Jetzt werden ja verschiedentlich auch Vorschläge gemacht, was man denn tun könnte, um die Demokratie, auch den Glauben an die Verfassung und die darin verbürgten Werte zu festigen. Was würden Sie denn sehen als Möglichkeit? Reichen dafür Demokratiefeste, wie sie im ganzen Land jetzt stattfinden? Oder braucht es vielleicht sogar eine Volksabstimmung über das Grundgesetz, wie sie jüngst der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow vorgeschlagen hat?
Die Volksabstimmung über das Grundgesetz ist eigentlich schon im August 1949 erfolgt, wenn man mit der gewaltigen Wahlbeteiligung zur Bundestagswahl schon damals hat man in dieser Wahlbeteiligung ein Plebiszit gesehen. Man wollte auf der Grundlage dieser Verfassung, nach den Spielregeln dieser Verfassung, eine demokratische Selbstregierung. Das halte ich für abwegig, jetzt nach Volksabstimmung zu rufen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wenn man an die Stelle des Grundgesetzes eine neue Verfassung setzen will, dann könnte man Artikel 146 des Grundgesetzes so lesen, dass das ohne Volksabstimmung nicht geht. Also die Volksabstimmung braucht man, mit anderen Worten, wenn man das Grundgesetz ablösen will, zur Bestätigung einer 75 Jahre alten Verfassung, die, Sie hatten es ja eingangs selbst gesagt, von einer überwältigenden Mehrheit der Bürger nicht nur akzeptiert wird, sondern bejaht wird. Das ist nun wirklich ein wie ich finde, seltsamer Vorschlag.
In Polen und anderen Staaten, die ja eine viel stärkere Tendenz zum Autoritarismus durchlebt haben in den vergangenen Jahren, konnte man beobachten, dass Verfassungsgerichte oft der erste Angriffspunkt für Antidemokraten sind, um den Rechtsstaat für sich zu instrumentalisieren. Vor diesem Hintergrund ist ja auch in Deutschland eine Diskussion darüber entbrannt, ob das Bundesverfassungsgericht resilienter gemacht werden muss, etwa durch eine Verankerung bestimmter Vorschriften im Grundgesetz. Dazu haben sich auch Ihre früheren Kollegen Gabriel Britz und Michael Eichberger in der FAZ geäußert. Sehen auch Sie eine Notwendigkeit, das Gericht vor dem Zugriff des einfachen Gesetzgebers zu schützen?
Also eine Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, wenn man bestimmte Bedingungen in die Verfassung schreibt, statt in ein einfaches Gesetz wie heute, das Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Ob das notwendig ist, ob das klug ist, ja. Bestimmte Sachen, ja. Andere Sachen könnten dagegen, wenn man sie in die Verfassung nimmt, eher unklug sein. Ich will das konkretisieren. Wir haben im Augenblick eine Altersgrenze, die wahrscheinlich zu niedrig ist. Mit 68 Jahren dürften auch 75 Jahre sein in einer Gesellschaft, wo man ein Signal setzen will, dass die Älteren auch länger arbeiten müssen. Aber so eine Altersgrenze, die kann man reinschreiben, damit nicht durch eine Manipulation der Altersgrenze 50 Jahre, dann ist ein Großteil der Richter und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts plötzlich ohne Amt. Das wäre eine Manipulation, um ganz schnell politisch genehme Richter ins Gericht zu setzen. Oder die Amtszeit, die wir ja auf 12 Jahre ohne Wiederwahlmöglichkeit festgelegt haben. Auch das könnte man in die Verfassung schreiben. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie würden eine Altersgrenze 68, 75 in die Verfassung schreiben und die 12-jährige Amtszeit, dann hieße das, dass man über eine neue, vielleicht bedenkliche Mehrheit des Bundestages das bestehende Gericht nicht aushebeln könnte. Und wenn man aber das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit in die Verfassung schreibt, dann, glaube ich, würde man etwas Kontraproduktives tun. Denn das würde ja bedeuten, dass wenn die, ich würde mal sagen, demokratiefeindlichen Kräfte ein Drittel der Mandate hätten, dass sie dann keine Richterinnen, keine Richter mehr wählen könnten, ohne deren Beteiligung. Sie könnten aber auch die Verfassung nicht mehr ändern, wo sie das hineingeschrieben haben, ohne deren Beteiligung. Mhm. Wenn eine ein Drittel Sperrminorität durch radikale Kräfte im Bundestag, vielleicht auch im Bundesrat, erfolgen sollte, dann könnte eine einfache Mehrheit immer noch weiter demokratisch regieren, wenn sie die Richterinnen und Richter mit einfacher Mehrheit wählen könnte. Heute könnte eine solche Mehrheit im Bundestag das Verfassungsgerichtsgesetz ändern. Denn die Richter brauchen zur demokratischen Legitimation keine Zweidrittelmehrheit. Die einfache Mehrheit reicht nicht nur für die Wahl des Kanzlers, sondern auch für die Richter. Diese Möglichkeit würde man sich nehmen. Und das halte ich für ein Eigentor, wenn man das in die Verfassung. Also die beiden Sicherungen, Altersgrenze und Amtsdauer, das wäre klug, es in die Verfassung zu schreiben. Das Zweidrittelerfordernis würde ich nicht in die Verfassung schreiben.
Vielleicht erlauben Sie mir, Ihnen eine kleine Manöverkritik Ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger am Gericht abzunötigen, auch wenn das von ehemaligen Richtern ja immer ungern getan wird. Aber nichtsdestotrotz ist ja das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren auch in die Kritik gekommen, wahlweise für seine Zurückhaltung, die man ihm unterstellt hat in Zeiten der Pandemie, wahlweise auch für seine Entschlossenheit, die man beim Thema Klimaschutz oder beim Bundeshaushalt kritisiert hat. Jetzt verstehe ich ja, dass Sie sich da nicht im Einzelnen jede Entscheidung kritisieren möchten oder können, aber sehen Sie es so, dass das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren seiner Rolle als Hüter der Grundrechte weiterhin gerecht geworden ist?
Also im Großen und Ganzen, ist das so. Das Gericht ist stark, es ist im internationalen Vergleich hoch angesehen und regelmäßig weiß es auch, wann es sich zurückhalten muss als Gericht, um den demokratischen und politischen Prozess nicht zu sehr zu belasten und wann es auch einer Regel Geltung verleihen muss. Das ist ja ein Unterschied, ob Sie eine Regel, die sehr konkret formuliert ist, wie die Schuldenbremse, ob Sie einer solchen Regel Geltung verschaffen oder ob Sie aus abstrakten Prinzipien oder aus grundrechtlichen Schutzpflichten Gebote ableiten. Das ist ein dogmatischer Unterschied. Und da muss das Gericht eben überlegen, wann es in Richtung Judicial Activism geht und muss sich dann vielleicht auch hier und da zurücknehmen. Das ist aber immer eine Gratwanderung. Und das ist auch immer umstritten gewesen in der über 7 Jahrzehnte dauernden Geschichte des Bundesverfassungsgerichts. Denken Sie an die Betonung des Wiedervereinigungsgebots in den 70er Jahren beim Streit um die Ostverträge. Und auch da wurde gesagt, das sei ein politischer Übergriff, der sich später dann 1990 als geradezu visionär erwiesen hat. Aber das Gericht steht immer in dieser Spannungslage. Ich sehe aber keine grundsätzliche Fehlentwicklung, wo man jetzt Einzelentscheidungen kann man immer kritisieren und auch das Gericht kann sich ja korrigieren bei dem einen oder anderen, aber ich glaube, eine grundsätzliche Fehlentwicklung kann ich nicht erkennen.
Dann vielleicht noch zu guter Letzt zum Abschluss ein Ausblick. Wir als Gesellschaft stehen ja in den kommenden Jahren vor relativ gravierenden Veränderungen. Stichwort Klimaschutz, Veränderung der Wirtschaft, der Industrie. Sehen Sie das Grundgesetz dafür gerüstet oder braucht es neue Grundrechte beispielsweise, wie sie verschiedentlich gefordert werden, entweder im sozialen Bereich für Kinder oder für die Umwelt, das Klima?
Also offen gestanden, das Grundgesetz ist vor 75 Jahren ein großer Wurf gewesen und zwar gerade da, wo Grundrechte oder Staatsstrukturprinzipien abstrakt generell mit einem hohen Grad an Allgemeinheit also formuliert worden sind. Solche Grundrechte wie die freie Entfaltung der Persönlichkeit oder wie das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die kann man immer in die Zeit stellen. Man sagt ja manchmal, das Bundesverfassungsgericht habe neue Grundrechte erfunden. Das darf das Gericht natürlich gar nicht. Und wenn man aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht im Blick auf die Würde des Menschen dann etwas ableitet, wie ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, dann ist das im Grunde genommen keine Innovation, sondern eine Anpassung einer allgemeinen Grundrechtsformulierung in Bezug auf neue Fragestellungen und Herausforderungen. Und das wird auch in Zukunft funktionieren. Man muss nicht ständig am Verfassungstext rumschrauben und da etwas verändern. Ich verstehe ja, dass die Politik jeder Generation da eine Spur in der Verfassung hinterlassen will. Aber das macht die Verfassung regelmäßig. Es gibt ein paar gelungene Änderungen, aber das macht sie regelmäßig nicht besser. Sondern es besteht die Gefahr, dass die Konsistenz des ursprünglichen Entwurfs dabei verloren geht. Also ich bin kein Freund von solchen Forderungen. Wir brauchen, die Kinder sind geschützt. Man muss nicht schreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt auch für Alte und für Kinder. Damit dementiert man den großartigen ersten Satz.
Ja, vielen Dank, Udo Di Fabio, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über das Grundgesetz zu sprechen. Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Die gute Nachricht.
Gleich zwei Gerichte stärken den Klimaschutz. Das erste ist der Internationale Seegerichtshof in Hamburg mit einer nun beschlossenen Advisory Opinion. Das zweite ist das OVG Berlin-Brandenburg. Die DUH hat erfolgreich darauf geklagt, dass die Bundesrepublik mehr Maßnahmen für den Klimaschutz ergreifen muss. Bia, was ist da genau los?
Fangen wir mal an mit dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Es ist auch ein Gericht, das man nicht alle Tage hört. Das wurde in diesem Fall angerufen von COSIS. Das ist ein Zusammenschluss von 9 kleinen Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik, die sich durch den Klimawandel und also durch die Erderwärmung, durch den steigenden Meeresspiegel in ihrer Existenz bedroht sehen. Und deshalb hat der ISGH, ich versuche jetzt mir diese Abkürzung auch zu merken, ein Gutachten erstellt, das einstimmig ausgefallen ist. Alle 21 Richterinnen und Richter sind zum Ergebnis gekommen, dass der menschengemachte Ausstoß von Treibhausgasen eine Verschmutzung der Meere ist. Und das heißt, eine Verschmutzung der Meere im Sinne des UN-Seerechtsübereinkommens. Das heißt, man muss sich gar nicht erst auf die Pariser Klimaziele stützen, sondern, und deshalb wird das Gutachten jedenfalls von Umweltschützern ganz schön gefeiert, es reicht schon aus, sich auf das UN-Seerechtsübereinkommen zu stützen, das schon von 1982 ist. Heißt jetzt, die Unterzeichnerstaaten dieses UN-Seerechtsübereinkommens müssen nun alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Meeresverschmutzung durch menschengemachte Treibhausgasemissionen zu verhindern, zu verringern und zu kontrollieren, sagt der Seegerichtshof, und sich in diesem Zusammenhang auch um eine Harmonisierung ihrer Politik bemühen. Ziel der Maßnahmen muss sein, das stellt das Gericht ziemlich klar, den globalen Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und dabei vor allem den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Jetzt haben wir also noch eine weitere Norm, die man ignorieren kann. Passiert denn jetzt irgendwas?
Direkt passiert nichts, also es gibt keine direkten Konsequenzen. Wie gesagt, das ist keine bindende Entscheidung, das ist kein streitiges Urteil, sondern der Seegerichtshof erstellt auf Anfrage eben auch Gutachten. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit so einer Vorlagefrage an den EuGH. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Gutachten erhebliche Auswirkungen haben könnte. Denn Staaten können jetzt konkrete Klagen auf dieses Gutachten stützen. Und der Anwalt der kleinen Inselstaaten, das ist ein Kanadier, hat auch schon Schadensersatzansprüche ins Spiel gebracht. Außerdem ist das Ganze ja jetzt nicht standalone, sondern auch der internationale Gerichtshof erstellt gerade ein ähnliches Gutachten und der, man lernt nie aus, ein Gericht, von dem ich noch nie gehört hatte, Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, ist auch gerade mit einer ähnlichen Fragestellung beschäftigt.
Ja, so ist das mit der eurozentrischen Sicht. Wir haben ja auf der ganzen Welt so Klimaklagen und auch schon Entscheidungen. Gibt es denn irgendwie einen Überblick, wo man sich das Ganze genau angucken kann, um zu sehen, ob diese strategischen Klagen und wo sie denn Erfolg haben?
Es gibt tatsächlich nicht nur einen Überblick, sondern es gibt auch viel, viel, viel mehr Klagen. Laut einem Bericht des UN-Umweltprogramms aus dem Juli 2023, also Mitte letzten Jahres, haben sich diese strategischen Klagen im Zusammenhang mit dem Klimawandel in den vergangenen 5 Jahren mehr als verdoppelt. Und da gibt es echt eine hübsche Karte, die wir euch in die Shownotes packen. Natürlich gibt es da keine Garantie, dass es jetzt immer alles super up-to-date ist, aber es gibt schon, wie ich finde, einen ziemlich guten Überblick. Nennt sich Global Atlas of Environmental Justice. Wie gesagt, Shownotes. Und abgesehen von den Klimaklagen tut sich ja auch sonst weltweit was. Also diese Idee ist zum Beispiel nicht totzukriegen, dass die Natur selbst Rechte kriegt. In Ecuador ist das schon so, die Natur könnte dann klagen, das gibt's immer mal wieder. In Bayern gibt es aktuell ein Volksbegehren, das das erreichen will. Ich glaube, das ist jetzt nicht besonders realistisch, aber man kann schon so hören, dass diese Idee einfach nicht mehr weggeht. Und diese Woche gab es einen interessanten Gastbeitrag in der FAZ, verlinken wir euch auch hinter der Paywall, aber irgendwas ist ja immer. Und da geht es nicht darum, dass Staaten mehr tun müssen, sondern dass Unternehmen mehr tun müssen. Die rechtswissenschaftliche Community in den USA diskutiert im Moment offenbar vermehrt darüber, ob Unternehmen nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollten, die extrem viele Emissionen verursachen und damit für Klimaschäden viel Verantwortung tragen.
Was kommt denn jetzt bei all dem bisher rum? Schließlich hat das UVG Berlin-Brandenburg schon wieder der Bundesregierung bescheinigt, dass das deutsche Klimaschutzprogramm nicht reicht, aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Also passiert jetzt irgendwas?
Tja, ich fürchte mal, dass gegen dieses Urteil aus Brandenburg auf jeden Fall die Bundesregierung Revision einlegen wird. Ich glaube, das ist klar. Es ist aber auf jeden Fall ein weiterer Erfolg. Übrigens ein weiterer Erfolg für die Deutsche Umwelthilfe schon wieder. Die Bundesregierung wurde vom OVG Berlin-Brandenburg auch da schon wieder verurteilt, das Klimaschutzprogramm 2023 nachzubessern. Und zwar, damit die Klimaziele 2030 erreicht werden. Man sollte meinen, dass das irgendwie selbstverständlich ist, denn das wurde ja so verkauft, dass das Klimaschutzprogramm 2023 genau diesem Zweck dient. Das OVG Brandenburg sagt aber auch, es müssen die sektorspezifischen Jahresemissionsmengen eingehalten werden und der Reduktionspfad für einzelne Sektoren muss eingehalten werden. Einmal ganz kurz zurück, worum geht es für alle Menschen, die sich nicht permanent mit Klimaschutz im rechtlichen Kontext beschäftigen? Paragraph 3 Klimaschutzgesetz regelt, dass die Treibhausgasemissionen um 65% gesenkt werden müssen gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030. Und im Oktober vergangenen Jahres erst hat die Bundesregierung das sogenannte Klimaschutzprogramm beschlossen, das das OVG Berlin-Brandenburg jetzt gerade abschießt. Das sollte so eine Art Gesamtplan werden, um eben die Klimaziele erreichen zu können bis 2030 und so ein bisschen über den Sofortprogrammen einzelner Ministerien stehen, um die es ja aktuell auch relativ viel geht.
So, und das reicht jetzt alles dem Oberverwaltungsgericht nicht?
Das OVG sagt ziemlich deutlich, anderer Ansicht die Bundesregierung, die sich immer so ein bisschen drumherum gedrückt hat, dass jetzt bis 2030 eine Gesamtlücke klaffe von circa 200 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid-Äquivalenten, schwierige Worte. Das sind also die Menge an Treibhausgasen, die auch nach Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg bis dahin zusätzlich eingespart werden müssten. Das OVG sagt das Klimaschutzprogramm leider an methodischen Mängeln. Leider gibt es bisher nur eine sehr knappe Pressemitteilung. Man kann also noch nicht so richtig eruieren, worauf die hinaus wollen. Und auch sehr interessant finde ich, beruhe auf unrealistischen Annahmen. Und dabei dürfte es darum gehen, das hat die DOH jedenfalls immer ins Feld geführt, vermutlich nicht zu Unrecht, dass es die unrealistischen Annahmen zu viel Geld sind. Denn spätestens seit dem Nachtragshaushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts fehlt halt jede Menge Geld, und zwar vor allem im Klima- und Transformationsfonds. Dieses Geld ist aber eingeplant gewesen im Klimaschutzprogramm. Das heißt, wenn dieses ganze Geld wegfällt, können diese Maßnahmen schlicht nicht durchgeführt werden.
Jetzt hat aber am Freitag, also genau an dem Tag, als die Entscheidung kam, der Bundesrat der Änderung genau des Klimaschutzgesetzes ja zugestimmt, dass das OVG jetzt unzureichend bezeichnet hat. Ist das Urteil jetzt überhaupt noch relevant oder schon überholt?
Gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, die kann im Moment auch noch niemand beantworten. Der Kläger, also der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, meint, es sei jetzt erst recht relevant. Er sagt irgendwie, die Bundesregierung könne sich jetzt nicht länger rausreden. Er will natürlich immer sein Tempolimit auf Autobahnen und so weiter. Und dass die Wirkung dieses OVG-Urteils über dieses Urteil hinausgehe. Ich muss sagen, ich glaube, da ist was dran, denn das Klimaschutzgesetz wurde ja am vergangenen Freitag abgeschwächt. Und das OVG Berlin-Brandenburg hat ja gesagt, das Klimaschutzgesetz ist zu schwach. Und jetzt hat die Bundesregierung es nochmal abgeschwächt. Es geht ja darum, dass der künftiger Ausstoß von Treibhausgasen jetzt nur noch insgesamt betrachtet werden soll. Es soll also nicht mehr darum gehen, welcher Sektor wie viel ausstößt. Und es sollen auch keine Sofortprogramme mehr nötig werden, wenn das Ziel nur insgesamt eingehalten wird. Die Bundesregierung hat sich auch darauf geeinigt, dass man nicht mehr vor 2026 da drauf schaut. Also das heißt nicht mehr innerhalb dieser Legislaturperiode. Ich glaube, es ist nicht besonders schwierig, sich auszurechnen, dass die Ampel einfach keinen Streit mehr haben will. Und es ist auch nicht besonders schwierig, sich auszurechnen, wer dahinter steckt. Das dürfte nämlich vor allem die FDP sein. Denn vor allem der Verkehrsminister Volker Wissing hat bekanntlich diese Ziele permanent gerissen und hat nicht mal so getan, als wolle er sie einhalten. Er ist damit nicht der Einzige. Auch der Gebäudesektor reißt die Ziele immer. Aber das sollte eigentlich so ein bisschen, dieses abgeschwächte Klimaschutzgesetz sollte jetzt ein bisschen Ruhe und Frieden da reinbringen mit dem Argument, wir schaffen es ja insgesamt. Wen interessiert es da, dass bestimmte Sektoren diese Ziele reißen? Dafür haben sie übrigens auch schon 2023 eins drüber bekommen und auch vom OVG Berlin-Brandenburg und auch auf Klage der Deutschen Umwelthilfe. Das ist das, was du vorhin schon angesprochen hast, Henrik, weil eben Verkehr, Bau und Wirtschaft keine Sofortprogramme vorgelegt hatten. Und das OVG Berlin-Brandenburg hat da auch schon gesagt, so geht es nicht, Leute. Die Bundesregierung hat gegen das Urteil aber Revision eingelegt zum Bundesverwaltungsgericht und dann jetzt eben dieses Gesetz geändert, um das alles mal ein bisschen abzuschwächen und da Ruhe reinzubringen. Das Gesetz ist der guten Ordnung halber noch nicht ganz durch und da gibt es so ein bisschen, ich glaube, absurde Diskussionen. Das müsste ja noch von Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet werden. Es ist durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Jetzt hat sich herausgestellt, da gibt es einen falschen Verweis, der führt wohl ins Leere oder auf den falschen Paragraphen. Ich habe es nicht gegengecheckt. Es ist jetzt wohl noch unklar, wie das laufen soll. Dass das aber dazu führt, dass der Bundespräsident das Gesetz nicht unterzeichnet, kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ich gehe davon aus, dass das trotzdem in Kraft tritt, vielleicht mit leichter Verzögerung. Was dann das Bundesverwaltungsgericht mit dem Urteil des OVG Berlin-Brandenburg macht, das jetzt ergangen ist, obwohl das Klimaschutzgesetz ja mittlerweile sogar nochmal abgeschwächt wurde. Das scheint jetzt allen nicht so richtig klar zu sein. Revision hat das OVG jedenfalls zugelassen und dann muss Leipzig über das Gesetz entscheiden. Ich maße mir kein Urteil darüber an, irgendwie einzuschätzen, ob das dann am Ende wirklich gute Nachrichten für mehr Klimaschutz sind.
Kommt das im Examen?
Wir wollen ganz kurz über einen BGH-Beschluss sprechen, der in die Karteikarten fürs Pauken gehört. Zeuge sein ist nichts Persönliches, ist der Merksatz, den ich empfehlen würde. Anders gesagt, kein besonderes Tätermerkmal nach 28 StGB. Relevant ist das, wir erinnern uns vielleicht, bei der Anstiftung. Wenn ein Strafverteidiger also einen Zeugen zum Beispiel anstiftet, die Unwahrheit zu sagen, um seinen Mandanten rauszuholen, macht er sich strafbar. Wäre die Zeugeneigenschaft jetzt aber ein besonderes Tätermerkmal, 28 StGB, könnte er auf Strafminderung hoffen, denn er ist ja selbst kein Zeuge. Ihm fehlt also dieses Tätermerkmal. Der Bundesgerichtshof sagt jetzt aber, Zeuge sein ist tatbezogen, nicht täterbezogen.
Und also keine Strafminderung.
Richtig? Keine Strafminderung. Früher habe ich mir immer noch gemerkt, BGH ist immer schärfer, auch hier wieder. Ne? Immer schlecht, wenn man beim BGH landet, man kriegt eins drüber. Und Grund, der BGH versucht dann noch irgendwie so eine dogmatische Begründung. Mein Eid 154 StGB, da werde ja nun auch nicht unterschieden, ob man nun Zeuge ist, Sachverständiger oder Partei. Man macht sich immer strafbar, wenn man Meineid leistet. Und deshalb sei so eine Abstufung jetzt auch nicht als besonderes Tätermerkmal zu gewichten. Also schön was, um Systemverständnis zu zeigen. Pauken, pauken, pauken. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Wie meinen?
Wir bleiben im Strafrecht. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt nicht gegen Kathi Hummels. Und das, obwohl sie bei Instagram dieselbe Parole verwendet hat wie der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, nämlich alles für Deutschland, was man bekanntlich als SA-Parole einordnet. Höcke ist dafür bestraft worden, Kathi Hummels nicht. Warum?
Kathi Hummels hat jedenfalls offenbar anderes zu tun, als sich mit dem Verfahren zu beschäftigen oder auch nur davon mitzukriegen, dass gegen Björn Höcke geführt wurde. Vielleicht einmal ganz kurz für alle Menschen, die unter einem Stein leben. Kathi Hummels ist die Ex-Frau von Mats Hummels, dem Fußballspieler. Und sie verdient, glaube ich, ordentlich Geld als Influencerin. Sie hat fast 700.000 Follower, vor allem bei Instagram. Und moderiert, wie ich gestern dann erfuhr, aktuell gerade die Playmate des Jahresverleihung. Man lernt doch nie aus. Hier ging es aber auch um Fußball. Vielleicht einmal Spielerfrau, immer Spielerfrau. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte sie eine Werbekooperation. So, halt typisch Influencerin. Ich glaube, es ging um TK Maxx. Man kann es nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil natürlich der Post schon gelöscht wurde. Aber jedenfalls hat sie wohl einen Fußball dieses Kaufhauses gezeigt und sich auf die in einigen wenigen Wochen beginnende Europameisterschaft gefreut. Und zwar mit den Worten, das wird ein grandioses Erlebnis, alles für Deutschland. War jetzt nicht so richtig gelungen. Natürlich brach sofort ein Shitstorm sondergleichen los. Sie hat dann den Post sofort gelöscht und hat sich entschuldigt. Sie habe nicht gewusst, welchen Hintergrund der Spruch hat und sie hat sich auch ausdrücklich distanziert. Anführungszeichen von rechtsradikalen Parolen und Parteien wie der AfD. Ausführungszeichen. Aber Höcke nutzte die Situation sofort aus und hat getwittert, sehr geehrte Frau Hummels, ich werde Sie leider bei Staatsanwalt Brenzler in Halle anzeigen müssen, um die Absurdität des Urteils gegen mich zur Kenntlichkeit zu entstellen. Das steht da wirklich genau so. Man weiß nicht genau, was er zum Ausdruck bringen wollte.
Was sagt denn die Staatsanwaltschaft dazu?
Die Staatsanwaltschaft in Halle hat gar nichts gesagt. Die Staatsanwaltschaft in München hat sich allerdings zu Wort gemeldet, denn die wäre zuständig für eventuelle Anzeigen gegen Kathi Hummels, da Kathi Hummels Münchnerin ist. Da hat sich eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Medienanfrage dahingehend geäußert, dass die Staatsanwaltschaft von Amts wegen vorab geprüft habe und nicht zum Ergebnis kommt, dass irgendwelche Ermittlungen aufgenommen werden sollten. Es gibt aus Sicht der Staatsanwaltschaft München in subjektiver Hinsicht keine konkreten Anhaltspunkte für ein vorsätzliches Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das ist der Paragraf 86a StGB, über den ihr aus Anlass des Verfahrens gegen Björn Höcke in der vergangenen Folge, das war Folge 6 von Gerechtigkeit und Loseblatt, ausführlich gesprochen habt. Hörempfehlung von mir.
Okay, keine Anhaltspunkte für Vorsatz. Mit welcher Begründung?
Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Kathi Hummels habe ja den Tweet sofort gelöscht. Sie hat ihre Erklärung irgendwie, die ich vorhin zitiert habe, also sie bedauert das alles, sie wusste nicht, worum es ging und so weiter, damit einbezogen und die gesamten Umstände und, was ich eine sehr schöne Formulierung finde, die Person und die Persönlichkeit der Betroffenen mit einbezogen. Vielleicht kann man in diesem Fall dann tatsächlich sagen, dass Unkenntnis ausnahmsweise doch vor Strafe schützt, denn offenbar hat die Staatsanwaltschaft dann doch hier angenommen, dass eine Influencerin, die sich vor allem um Styling, um Mode, um Klamottentipps kümmert, wohl eher unpolitisch unterwegs ist und dass man Kathi Hummels, selbst wenn man ihr sehr Böses wollte, sicherlich nicht unterstellen kann, dass sie mit dieser Parole politisieren, aufhetzen oder irgendwie Grenzen austesten wollte. Ganz anders eben als der Geschichtslehrer Höcke, der als rechter Politiker gezielt provozieren wollte, was ja auch die Begründung dafür war, dass das Landgericht Halle von einem Vorsatz bei Höcke ausgegangen ist.
Ja, man muss auch sich immer wieder an den Strafzweck erinnern. Wir hatten letztes Mal im Podcast länger über das Rechtsgut gesprochen, die Tabuisierungsfunktion. Ne? Und wenn dieses Alles für Deutschland, was glaube ich auch im Vorwärts, ja, dieser SPD-Postille mal vorgekommen ist, wenn das da einfach so auftaucht, dann rutscht das halt auch so durch, verletzt aber nicht die Tabuisierungsfunktion. Aber ich finde es schon bemerkenswert, wie haarscharf man da argumentieren muss. Ne? Man guckt sich Sachen an wie, was macht die denn so beruflich und hat die das irgendwie verfolgt und so. Ja, ist alles schwierig, wenn man anfängt, im Äußerungsrecht herumzuwühlen. Und gerade bei diesem Alles für Deutschland, wir haben es letztes Mal auch thematisiert, das kennt halt dann doch nicht jeder. Und das führt dann halt in solche Schwierigkeiten. Und Höcke ist halt auch wirklich ein Stratege und weist dann genau darauf hin, auf diese, ja, wenn man so will, Schwäche.
Und ich vermute auch, dass das Ganze bis zum Bundesverfassungsgericht gehen wird. Und ich bin völlig bei dir, Hendrik. Das ist auch nicht sicher, wie das ausgeht. Und das Problem ist natürlich, dass dieses bestimmt gut gemeinte Verfahren und klar Legalitätsprinzip, ne, wenn die Staatsanwaltschaft der Auffassung ist, da ist eine Straftat verwirklicht worden, dann muss sie anklagen, am Ende gleich zwei rechten Narrativen Vorschub leisten kann. Ne. Das ist ein Allerweltsatz, von dem garantiert die allermeisten Leute nicht wissen, dass das eine SA-Parole war und die jetzt auch sagen werden, siehst du mal, die Kathi Hummels darf das also sagen, aber der Björn Höcke nicht. Ne. Das heißt, das leistet irgendwie dieser, man darf ja nichts mehr sagen, Parole Vorschub und es leistet natürlich der Opfererzählung der AfD Vorschub, dass also eine Kathi Hummels etwas darf, was Björn Höcke verboten wird. Schwierige Sache, selbst wenn es juristisch und rechtlich vielleicht vollkommen korrekt war.
Also so richtig positiv geht es hier nicht zu Ende. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Podcast zu Ende geht. Die Musik ist da und ja, Wir sind am Ende angelangt. Lob, Kritik und Feedback könnt ihr hinterlassen bei gerechtigkeit-loseblatt@njw.de oder auf Social Media. Oder, das habe ich hier noch niemals angesagt, es stimmt aber, ihr könnt natürlich alle auch in den Podcast-Kommentaren einfach hinterlassen, wie ihr uns so findet, was ihr euch wünscht und was ihr nicht mehr hören wollt.
Am besten natürlich verbunden mit ganz vielen Sternen in den Podcast-Apps. Bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen.